Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich bin der Manuel.
Und ich bin der Simon. Wir sind zwei Historiker aus Aarau, die jeden Monat von Aarau aus in die Vergangenheit schauen.
Das ist unsere erste Folge von unserer Serie 1871, die Internierung der Bourbaki-Armee. Als kleine Einführung empfehlen wir euch, unsere Vorschau anzuhören.
Und sonst viel Vergnügen bei 1871, Folge 1, ein Bundesrat und sein General. Manuel, wir starten mit unserer ersten Folge über Internierung der Bourbaki-Armee, die im Februar 1871 stattfindet. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen in der Vorschau etwas darüber gehört, was dort passiert ist. Unsere Geschichte heute fängt früher an. Und zwar springen wir im Sommer 1870 auf Aarau, genauer zum Schlössli. Heute das Stadtmuseum, wo drei Herren zusammenkommen zu einem wichtigen Treffen im Schlössli. Der eine von ihnen ist der Bundesrat Emil Welti, ein Aargauer aus Zurzach. Er hat sich bei seinem Gastgeber und dem Herr vom Schlössli angekündigt, nämlich dem Oberst Emil Rotplätz, der damals dort gewohnt hat. Zusammen haben sie die Kante besucht in Aarau, sind also Schulkollegen. Beide haben sie nach der Schulzeit Rechtswissenschaften studiert. Beide haben sie in ihren Bezirk Zurzach und Aarau als Richter und Gerichtspräsidenten gearbeitet. Nachher ist es eine etwas andere Richtung. Der Welti ist 1850 in die Politik eingestiegen, war Aarauer Grossrat, dann Regierungsrat, auch Landamme. Ab 1857 war er dann für den Aargau als Ständerat in Bern und ab 1866 dann Bundesrat als Nachfolger von Ray Herose, einem anderen Aarauer Bundesrat, den es gegeben hat. An dem Tag im Juli 1870 bringt ihn seine Rolle als Vorsteher vom Militärdepartement auf Aarau. Sein Freund, der Rotplätz, hat hingegen nicht politisch weitergemacht, sondern vor allem in der Armeekarriere. Er ist seit 1860 Waffenchef der aargauischen Artillerie und ist 1867 Oberst im Generalstab geworden. Also einerseits ein Armeetier, kann man sagen, da, und ein politisches Schwergewicht mit dem Bundesrat Emil Welti, der sich da trifft.
Du gehst schon mal voll rein, Simon, das kleine Aarau und so auf eidgenössischer Ebene so wichtige Personen.
Der Grund für ihr Treffen ist aber nicht, dass sie irgendwie alte Schulerinnerungen schwelgen, sondern der dritte Mann, den sie da treffen wollen. Bei ihm handelt es sich um den Hans Herzog. Der Hans Herzog ist ursprünglich studierter Chemiker und Physiker, aufgewachsen im Herzoggut. Als Aarauer sagt ihr das sicher etwas.
Genau, ja. Das ist ein Name, den man kennt hier in Aarau.
Das Herzoggut an der Bachstrasse, wo heute auch das Altersheim beheimatet ist, ein grosser Landsitz. Und er ist der Sohn von einem Textilfabrikant, vom Johann Herzog und Enkel vom Johannes Herzog von Effingen, wo uns in alten Folgen im Zusammenhang mit dem Anfang vom Kanton auch schon begegnet ist. Er ist seit 1860 Inspektor der Artillerie sowie Waffenchef, Rüstungschef und Chef der Kriegsmaterialverwaltung, auch im Rang von einem Oberst. Und du hast schon angetönt, was bringt so drei hochrangige Armee- und Bundesvertreter im Schlössli in Aarau zusammen?
Ja, da wir ja über die Internierung der Bourbaki-Armee in Aarau reden, nehme ich an, geht es um den deutsch-französischen Krieg, der ja gerade an der Grenze zu der Schweiz wütet. Ich weiß nicht genau, wann der angefangen hat, aber ich nehme schwer an, dass er 1870 schon in fortgeschrittenem Stadium war und dass vielleicht die Oberst- und Bundesräte irgendeine Sicherheitslage hier an der Grenze besprechen.
Ja, du liest nicht falsch. Der Krieg ist noch nie ausgebrochen an dem 18. Juli, aber das Treffen geht auf Initiative vom Bundesrat Welti zurück. Er möchte nämlich den Hans Herzog überzeugen, dass er als General das Kommando über die Schweizer Armee übernimmt, weil jenseits der Grenzen zeichnet sich schon länger ab, dass Spannungen, die schon seit einem Zeitchen zwischen dem Kaiserreich Frankreich und Preußen mit seinen verbündeten deutschen Staaten, dass die eskalieren werden.
Also das heisst, es ist noch nicht am Wüten, aber es zeichnet sich schwer ab.
Ja, die Konflikte gehen schon länger zurück, aber der Anlass im Sommer 1870, dass der Konflikt eskaliert, ist eine Nachfolgeregelung vom spanischen Thron. Dort ist die Regentin entfernt worden und jetzt wird der Leopold von Hohenzollern Sigmaringen als Nachfolger gehandelt, was dem französischen Kaiser Napoleon III. Nicht passt. Und darum, weil das immer mehr auf einen Krieg hinweist, entscheidet sich am 16. Juli, also zwei Tage vor unserem Treffen, der Bundesrat, dass man sich neutral will verhalten in einem bevorstehenden Krieg, im deutsch-französischen Krieg, wie er dann genannt wird. Und er beschließt jetzt mal auch schon 5 Divisionen zu mobilisieren, um den Grenzschutz sicherzustellen. Also das Territorium von der Schweiz zu schützen im Fall von Grenzübertritt, wenn man zum Beispiel will verhindern, dass die beiden Armeen die Schweiz als Route für Umgehungsversuche von der gegnerischen Linie könnten nutzen.
Das ist ja auch etwas, was in früheren Konflikten immer wieder ein Thema war, in der Eidgenossenschaft.
Genau. Und der Hans Herzog wäre jetzt ausersehen, so hofft es zumindest der Welt, den Grenzschutz zu organisieren als General. Wie das Treffen abgelaufen ist, berichtet der Emil Rothplätz in Erinnerungen an die Zeit. Und er beschreibt das so. Welti schrieb mir, er werde bei mir in Aarau eintreffen. Er bitte mich, den Obersten Hans Herzog etwas später zu einer Besprechung mit ihm in den alten Turm zu mir einzuladen. Ich tat dies in einer so unverfänglichen Form, dass Herzog ahnungslos zum Stelldichein bei mir erschien. Auf die Eröffnung Weltis nach der ersten Begrüßung, es handle sich um die Wahl des Generals der Armee. Der Bundesrat werde ihn zur Wahl vorschlagen und er bitte ihn um seine Erklärung, die Wahl annehmen zu wollen, war Herzog tief erschüttert. Mit einer aus tiefster Seele hervorbrechenden Gefühlsbewegung lehnte er mit den eindringlichsten Worten die Ehre der Wahl ab. Er könne und werde die Wahl nicht annehmen. Er werde mit Freuden die Artillerie kommandieren, aber es sei eine zu große Aufgabe, die man ihm zumute, an die Spitze der gesamten Armee zu treten. Nun gab es einen mehrstündigen harten Kampf. Welti gab nicht nach und überwand mit seiner klaren, überzeugenden Logik nach und nach alle Einreden und Zweifel Herzogs, wobei ich nach Kräften mithalf. Du siehst, es war nicht ganz einfach, gewesen, den Herzog zu überzeugen. Und du wirst auch sehen, im Folgenden wird es immer wieder zu Spannungen und Schwierigkeiten kommen in der Absprache zwischen Welti und Herzog. Der Herzog nimmt die Wahl an, möchte aber zuerst Emil Rothplätz als Generalstabschef, also eigentlich als zweiter Mann. Das kommt dann aber nicht stand, weil du kannst dir vorstellen, es würde wahrscheinlich nicht so ein gutes Bild abgeben, wenn der Vorsteher vom Militärdepartement, der Welti, der General Hans Herzog und dann noch der zweite Mann, der Emil Rothplätz, alle aus Aarau oder direkt von Aarau kommen. Aber was ihm dann zugestanden wird, ist, dass der Rothplätz zum Chef von der Sektionen Operationen ernannt wird und zum Adlatus von Hans Herzog. Ein Job, den man extra für ihn geschaffen hat. Also auch wenn er nicht Generalstabschef geworden ist, eigentlich sind ein paar führende Köpfe aus Aarau jetzt in der folgenden Zeit an den Schalthebel, wenn es um die Landesverteidigung und Organisation im deutsch-französischen Krieg geht.
Weißt du, wieso der Herzog sich so gesträubt hat, um die Armeeführung zu übernehmen? Ist das gewesen, weil er vielleicht wirklich Angst gehabt hat, dass der Krieg in die Schweiz kommt und dass dann die Verantwortung zu gross ist für ihn?
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe dir nachher noch so eine Charakterisierung, was der Herzog vielleicht so für ein Mann war, wo der Rothplätz als auch enger Freund von ihm ihnen beschreibt. Ich möchte dir vielleicht einfach schnell sagen, wie das dann jetzt gekommen ist zum Ausbruch. Am Tag nach dem Treffen vom 18. Juli folgt der Kriegsausbruch. Also sie sind da wirklich nicht zu früh mit General bestimmen. Frankreich erklärt dort Preußen den Krieg und seinen Verbündeten und gleichzeitig wählt man jetzt in Bern die Bundesversammlung ihren General. Und der Hans Herzog wird dort auch mit 144 Stimmen gewählt. Das absolute Mehr wäre bei 76 gewesen und es gibt nur vereinzelte Stimmen für andere Kandidaten. Also der Herzog hat auch in der Bundesversammlung den vollen Rückhalt als General. Am 21. Juli wird er dann auch vereidigt, kommt dann noch kurz auf Aarau zurück, wo er mit einem Fackelzug begrüßt worden ist, bevor er dann auf Olten weiter ist, sein Hauptquartier einrichten für die folgenden Aktionen. Und wie du gesagt hast, was ist der Herzog eigentlich für ein Typ als Mensch? Ich würde da auch nochmal vom Emil Rothplätz in seinen Worten eine kurze Charakterisierung vorlesen. Herzog war der beste General, den die Schweiz zu jener Zeit berufen konnte. Noch mehr, Herzog besaß nicht bloß ein eminentes Wissen und einen eisernen Fleiß, er hatte wirkliche Generalseigenschaften. Und zwar speziell die Eigenschaften, die der Oberbefehlshaber eines Milizheeres bedarf, um das Zutrauen des Landes und der Armee zu gewinnen. Der General war eine ernste, charakterfeste, etwas altväterliche Gestalt, deren Gediegenheit einen ganz anderen Klang gab als das Phrasengeklingel des politischen Schönredners. Der gemeine Soldat wie der Bürger bekam sofort das Gefühl der Hochachtung und des Zutrauens. Das ist ein einfacher, wehrschafter Mann, auf den man bauen kann. Der sorgt für uns, mit dem gewinnen wir's, lautete ringsum das Urteil. Eine weitere Generalseigenschaft Herzogs war sein zähes Festhalten an seiner einmal gewonnenen Ansicht. Er war nicht unbelehrbar, aber er schwankte nicht bei jeder Gegenansicht hin und her. Herzog hatte ein leidenschaftliches, cholerisches Naturell, aber er hatte sich in der Gewalt. Sein Auftreten war kaltblütig. Er kannte eigentlich nur zweierlei Menschen, die Guten, denen er vertraute und die er verehrte, und die Schlechten, die er hasste.
Okay, also gerade so der letzte Abschnitt ist da auch das, was ich mir vorstelle, unter einem guten General in Anführungszeichen, was man sich halt so militärisch vorstellt, so einer, der klare Linien hat, an Hierarchien glaubt, aber du hast also gesagt, so ein bisschen, ja, einer, der irgendwie die Leute ein bisschen zusammenbringen kann. Ich meine, man muss sich vorstellen, der Bundesstaat ist ja dort noch nicht so alt. Es ist irgendwie einleuchtend, dass man dort vielleicht auch wirklich politisches Kalkül muss haben muss, um die Armee auch irgendwie zusammenzuhalten und funktionstüchtig zu behalten.
Ja, du sprichst schon eine wichtige Herausforderung an, zu der werden wir kommen. Auch in dieser Geschichte werden sich einige von diesen Charakterzügen bewahrheiten, insbesondere auch das mit seiner Einteilung in gute und schlechte Menschen. Ob er sie hasst, kann ich da jetzt nicht sagen, aber du wirst sehen, so die klare Linie und dass er durchaus auch den Konflikt nicht scheut, das wird sich noch zeigen. Aber sicher jemand, dem man offenbar zutraut hat, die Schweiz durch die Krise oder die Gefahren zu lenken, was ja die Wahl gezeigt hat. Wir schauen jetzt also an, wie er sich da bewährt in der ersten Mobilmachung. Wie ich gesagt habe, springen wir jetzt auf Olten ins Hauptquartier. Das richtet er dort im Hübli-Schulhaus ein. Sein Stab hat etwa 70 Personen umfasst und Divisionen lenkt er vor allem im Raum Basel, wo sie zusammengezogen werden, um eben Grenzübertritte dort zu verhindern. Und die Idee ist dann, dass sie eigentlich entlang der Grenze mit der Front jenseits der Grenze mitverschieben. Der Herzog war bekannt für unangekündigte Truppeninspektionen und die haben ihm alles andere als ein angenehmes Bild von der Schweizer Armee vermittelt. Er hat gesehen, dass Truppenkörper oft unvollständig waren. Die Munition war knapp, also die Klage von den Soldaten, man müsse sich eigentlich nach wenigen Schüssen ergeben, wenn jetzt ein Konflikt an der Schweizer Grenze aufzubrechen. Die Truppen konnten teilweise kaum exerzieren, die Soldaten sind teilweise krank oder mit Gebresten eingerückt. Auch ein Problem war, dass die Truppen nicht geschlossen untergebracht waren, sondern sich selber müssen um Unterkünfte und ihre Versorgung kümmern. Also auf eigene Faust zum Beispiel bei Händlern einkaufen, was dann auch die Preise aufgetrieben hat. Die Führung die war auch nicht optimal gewesen. Viele Offiziere haben eine Rekrutenschule zwar besucht, haben auch eine Korporalsausbildung gemacht, aber der weitere Aufstieg in Offiziersrang war oft mehr eine Frage von den Beziehungen gewesen und nicht von den Fähigkeiten. Dort hat der Herzog offenbar recht rigoros durchgegriffen, Offizier entlassen oder auf unwichtige Posten verschoben, die ihm nicht gepasst haben oder die er als zu wenig geeignet erachtet hat. Und er wird dann auch noch über das einen Bericht verfassen, wo er sich beklagt.
Das überrascht mich ein bisschen, weil gerade die Armee so in der älteren Geschichtsschreibung irgendwie immer wieder erwähnt wird und so, also ein bisschen das Vaterländische sehr stark, so ist die Armee immer sehr stark im Vordergrund, gerade auch in Verbindung mit der Bundesstaatsgründung. Aber offenbar ist so die enttüchtige Armee nicht wirklich Priorität gewesen nach der Bundesstaatsgründung. Oder vielleicht hat man einfach Mittel nicht gehabt, unmittelbar.
Ja, es sind verschiedene Probleme und wieso, dass die Armee vielleicht ihm so erscheint, das werde ich dir gerade noch genauer ausführen. Es ist nicht nur einfach der Zustand. Der Rotplätz, wo der Herzog ja als Chef Operation unterstützt, hat auch geschrieben über den Stab von der Armee. Der Stab war viel zu zahlreich. Es war und wird dies eine Kalamität sein. Denn je mehr Köpfe, desto weniger wird gearbeitet und desto mehr Friktionen entstehen. Es sind ja doch immer nur einzelne hervorragende Offiziere, die Sache machen müssen und machen können. Also auch der Stab selber scheint zumindest in seinen Augen überbesetzt zu sein. Also ganz abgesehen von, ob jetzt die sehr geeignet sind oder nicht. Schon am 29. Juli schreibt dann der Herzog auch ans Militärdepartement, also an Velti, und er verlangt eine Verdoppelung von der Verproviantierung. Und er macht auch einen Vorschlag, dass man zum Beispiel für die Zivilbevölkerung Vorräte anlegen sollte, wenn bei mangelndem Import oder Wegbrechen von Import Hunger könnte ausbrechen könnte. Das Departement lässt sich erstens Zeit, also wiederum der Velti, und schreibt ihm dann, man sei nicht geneigt, Massnahmen von so grosser finanzieller Tragweite zu ergreifen. Und die Armee sei eigentlich selber schuld, wenn sie die Vorräte zu überteuernden Preis würde kaufen. Und schon da bahnt sich ein Konflikt zwischen dem Herzog und dem Velti an und man sieht schon so ein bisschen Probleme. Die Armee, wie du gesehen hast, ist nicht im besten Zustand und das Geld vom Bundesrat oder vom Departement fließt nicht in dem Ausmaß, wie sich das der Herzog offenbar wünschen würde.
Ja, ist ja ein Konflikt, der gerade in heutigen Zeiten einem ein bekannt vorkommt. Die einen sagen, die Armee die ist zu wenig parat, falls es einen Ernstfall gibt. Und die anderen sagen, ja, im Moment haben wir ja Frieden. Und es ist ein bisschen das, wo der Velti denkt, ja, im besten Fall kommen wir ja ungeschoren davon. Und wieso sollte man dann Geld ausgeben, das wir nicht mal haben?
Du sprichst gute Punkte an und ich habe auch so ein bisschen die Parallelen vielleicht auch zu heute oder zu heutigen Diskussionen gesehen. Ich würde dir schnell eine Auslegeordnung machen, was eigentlich der Zustand damals war von den Bundesfinanzen und von der Armee. Mhm. Ein grundsätzliches Problem ist mal das Verhältnis vom General zum Bundesrat. Der Herzog hat nämlich auch nur Kompetenz gehabt, über die schon im Feld stehenden Truppen zu verfügen. Also der Dienstbetrieb, der Einsatz, die Versorgung, Aushebung und Verstärkung von weiteren Truppen, das hat der Bundesrat müssen beschliessen. Denn die Armee generell, damals 1870, hat es noch keine geschlossene nationale Armee im Sinn von heute gegeben, sondern seit 1850 ist eigentlich der Bund nur für einzelne Waffengattungen zuständig gewesen, nämlich die Artillerie, die Kavallerie, Genietruppen und die Scharfschützen. Mhm. Das hat der Bund organisiert. Der Hauptkörper von der Schweizer Armee damals, die Infanterie, also die Fusssoldaten, die sind von den Kantonen gestellt worden. Das heisst, die Kantone haben auch die Ausbildung, die Rekrutierung und die Ausrüstung organisiert und sind zuständig für das. Und dementsprechend heterogen war dann auch der Haupttruppenkörper gewesen. Darum auch eben gewisse Truppenbestände, die nicht vollzählig sind, zu schwach ausgerüstet, Leute, die geschickt werden, die eigentlich gar nicht diensttauglich sind. Es ist nicht so, dass das irgendwie schuld gewesen wäre, wo man nicht gewusst hätte. Schon der Welti hat eine Reform angestoßen gehabt vor dem Krieg, das sogenannte Projekt Welti, wie es auch genannt wird, wo diverse Verbesserungen hätte sollen bringen in diesem Bereich. Standardisierung von Dienstpflicht, von der Ausbildung, von Tauglichkeitsprüfungen. Das Problem war aber, dass er 1869 Bundespräsident geworden ist und dort musste das Militärdepartement abgeben. Darum ist das dann auch stecken geblieben. Und wo dann 1870 der deutsch-französische Krieg ausbricht, ist das einfach noch nicht umgesetzt gewesen. Das andere Problem nebst der Ausgestaltung der Armee sind Bundesfinanzen gewesen. Bundesmittel sind natürlich immer knapp und eine Frage, wie man die einsetzt. Diesmal kommt dazu, dass es zum Beispiel noch keine direkte Bundessteuer gegeben hat auf Einkommen und Vermögen. Das ist erst 1915 eingeführt worden. Dann auch eine Mehrwertsteuer gibt es erst seit 1941. Und der Bund hat sich dann hauptsächlich über Zinsen aus eidgenössischen Kriegsfonds und durch Zölle finanziert. Das heisst, viel bescheidenere Mittel. Und was er auch noch hat müssen, ist, die Kantone für den Wegfall der Binnenzölle kompensieren, die weggefallen sind 1848 durch die Gründung des Bundesstaats. Das heisst, 1870 sind nur etwa 4,5 Millionen Franken in der Bundeskasse gewesen. Das tönt jetzt nach viel, aber jeden Tag aktiv Dienst von diesen Divisionen, die im Feld sind, hat 100'000 Franken gekostet. Mhm. Das heisst, die Bundesmittel haben eigentlich genau gelangt für 45 Tage Grenzschutz. Und dementsprechend ist man sehr defensiv gewesen, weitere Truppen auszuheben oder wie der Herzog hat wollen, zum Beispiel für Proviantierungsmittel aufzustocken. Dazu kommt noch, dass wir im Sommer Heuernte haben und der Welti eigentlich möglichst die Leute hat wollen entlasten und nicht zu viel einziehen, weil ja dann auf den Feldern alle helfenden Hände gebraucht werden. Das war auch dem Herzog bewusst gewesen und ein Anliegen, warum er dann auch im Sommer 1870 an Kantonsregierungen einen Aufruf gemacht hat, man soll doch die bürgerliche Familie unterstützen, wenn die Männer eingezogen werden. Also auch auf das hat man noch müssen Rücksicht nehmen.
Mhm. Also ein bisschen ein Dilemma, oder? Also entweder zieht man die Leute ein und braucht sie für die Armee, aber dann ist auch die Gefahr von einer Hungersnot eigentlich noch grösser, weil die Ernte nicht stattfindet.
Glücklicherweise gibt es dort im Sommer nicht gerade einen Realtest für die Schweizer Armee bei diesen Problemen, die sich da bieten. Und das Kriegsgeschehen verlagert sich dann ein bisschen weg, Anfang August, ins innere Frankreich, wo dann eine deutsche Offensive startet. Die Truppen im Aktivdienst werden dann im August am 26. wieder entlassen, der Generalstab verkleinert sich und es bleibt vor allem noch ein kleines Kontingent weiter im Dienst an der Grenze und beobachtet die Entwicklungen. Auch der Herzog kommt auf Aarau zurück und zieht sich zurück. Und das ist ein kleines Novum, weil offiziell bleibt er General, wird nicht entlassen, aber er beurlaubt sich selber. Das heisst, der General, die Führung ist vorübergehend nicht mehr direkt im Hauptquartier. Also es ist jetzt ein bisschen auch teilweise unklar, wer ist jetzt für gewisse Fragen zuständig. Der Welti nutzt das auch, schreibt dem Herzog am 1. September, er werde jetzt vorläufig so ein bisschen die Verwaltung der Truppen übernehmen. Und er verlangt dort auch vom Herzog plötzlich detaillierte Informationen über die Offiziere, die Pferde, über das Material, das da im Feld noch ist. Sachen, die der Herzog selber gar nicht hat. Der Herzog reagiert auch nicht auf das. Und der Welti später kommt auch nie mehr auf die Forderungen zurück. Und man merkt schon vielleicht auch ein bisschen an dem, das ist zumindest eine Sichtweise, die in der Literatur teilweise vertreten wird, dass die Stimmung zwischen den beiden nicht so gut war.
Heute würde man sagen, sie haben sich ein bisschen ghostet.
Ja, genau. Oder vielleicht teilweise geht man sogar so weit zu sagen, sie haben ein bisschen Machtspiele ausgetragen. Mhm. Anfang September verändert sich die Kriegslage aber wieder. Sedan in Frankreich fällt an die Deutschen und der Kaiser Napoleon III. In Gefangenschaft. Hm. Er ergibt sich dem Wilhelm I. von Preußen, wo später dann als Kaiser Wilhelm Kaiser vom Deutschen Reich wird. Mhm. Damit könnte man fast meinen, ja, der Krieg ist schon vorbei. Es ist aber so, dass in Paris die Dritte Republik ausgerufen wird und die neue Regierung will den Volkskrieg gegen Deutschland weiterführen. Der deutsche Vorstoß geht aber weiter. Am 19. September wird Paris belagert und die gelingt einem Innenminister Gambetta eine spektakuläre Flucht in einem Heißluftballon aus dem belagerten Paris. Er geht dann in den Süden von Frankreich und hebt dann dort wieder neue freiwillige Regimenter aus. Also der Krieg ist noch nicht ausgestanden.
Zum Glück hat es noch keine Luftwaffe gegeben.
Ja, sonst für ihn.
Nicht mit dem Heißluftballon flüchten.
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Jetzt, die Deutschen rücken vor auf Belfort, jenseits der Schweizer Grenze, wollen das dann auch nutzen, um weiter ins innere Frankreich vorzustossen. Und der Herzog schreibt am Walti, dass man jetzt vielleicht Stäbe von den nicht aufgebotenen Divisionen vielleicht sollte aufbieten sollte, um die Regionen um Pruntrut mal zu inspizieren, weil Pruntrut so als Zipfel Gefahr war, dass dort jetzt könnte etwas passieren an der Grenze. Mhm. Auch der Walti lehnt wieder aus Kostengründen ab.
Machen einfach nichts aus Kostengründen.
Genau, auch da ist teilweise speziell, dass man zum Beispiel in den Akten feststellt, dass der Walti dem Herzog seine Ansinnen im Gesamtbundesrat nicht mitteilt, also in den Bundesratssitzungen nicht weitergibt. Wo dann auch die Frage ist, eben, wie fest du da den Walti auf Bremse drücken oder auch den Herzog ein bisschen ausbremsen. Der Herzog seinerzeit ist dafür auch kaum präsent im Herbst. Einerseits hilft er bei der Familie von seiner Schwester in Brugg aus, wo einen Krankheitsfall hat. Das heisst, er reitet dann täglich von Aarau auf Brugg, um dort zu helfen. Und er hat einen Reitunfall, der ihn in eine 5-wöchige Kur auf Baden zwingt. Also auch wieder eigentlich eine ungünstige Situation, dass der General von der Armee so im Urlaub oder zurückgezogen oder eben krankheitshalber ausfällt. Er nutzt jetzt aber auch die Zeit für einen kritischen Bericht über die Mobilmachung im Sommer, wo wir ja gehört haben, ist nicht so zu seiner Zufriedenheit verlaufen. In Frankreich, jenseits der Grenze, geht jetzt die französische Armee von der Dritten Republik wieder in die Offensive. So vergeht dann der Oktober und die erste Novemberhälfte vom Jahr 1870. Und dann passiert etwas Unerwartetes, Ende November. Der Herzog sendet dem Walti einerseits den Bericht über den Zustand der Armee, gleichzeitig reicht er ihm ein Rücktrittsschreiben ein.
Hast du noch fast gedacht, also das, was du bis jetzt über den Herzog erzählt hast, irgendwie klappt es nicht so. Und
Ich tue dir schnell daraus vorlesen. Mit der Eingabe des beigelegten Berichts halte ich meine Verrichtungen als Oberbefehlshaber für erloschen und ersuche sie dringend, bei der Hohen Bundesversammlung dafür sorgen zu wollen, dass ich ein für allemal dieses Amtes enthoben werde. Sie kennen, Herr Bundesrat, die vielerlei Bedenken, welche ich Ihnen gegenüber vor meiner Ernennung geäußert habe. Ich habe nun Gelegenheit gehabt, mich durch Erfahrung zu überzeugen, dass ich der schwierigen Aufgabe, die mir zugedacht war, keineswegs gewachsen bin. Und dass es ein Verbrechen meinerseits wäre, wollte ich in einer Stellung verbleiben, in welcher ich dem Vaterland mehr Schaden brächte, statt dessen Armee zum Siege zu führen. Möge ein anderer befähigter Offizier diese Aufgabe glücklicher lösen. Aus dem Bericht ist nicht sehr erfreulich, gibt uns auch nochmal einen Einblick in den Zustand damals. Der Herzog schreibt dort, «Es gab Bataillone, welche das Herz jedes Vaterlandsfreundes mit Trauer erfüllen mussten. Bataillone, wo die Handhabung der Disziplin dieses Grundpfeilers allen militärischen Erfolges im Argen lagen, wo kein redlicher Wille, kein Ernst bei der Erfüllung der Dienstobliegenheiten war. Waffen, Kleidung und Munition vernachlässigt wurden und wo die taktische Brauchbarkeit der Truppe noch auf niedrigster Stufe stand. Mit derartigen Truppen gegen den Feind zu marschieren, ist ein Wagnis eigener Art.»
Also ich muss sagen, ich verstehe den Herzog auch ein bisschen, weil ja, so eine Aufgabe zu übernehmen, so, du musst jetzt eine Armee führen, die eigentlich gar nicht richtig für den Krieg tauglich ist, zu einer Zeit, wo ja, wo ein Einsatz sehr wahrscheinlich ist, ich würde den Job auch nicht übernehmen wollen, ausser der Herzog übertreibt in seinen Inspektionsberichten über den Zustand der Armee.
Man merkt sicher den Frust, den er hat. Und wahrscheinlich auch die Frustration, wie wir gehört haben mit dem Walti, dass ihm keine weiteren Mittel gewährt werden, dass er teilweise keine Antworten bekommt. wo der Welti natürlich auch auf Bundesmittel muss schauen, wo dann sehr da das Budget nicht weiss ich wie überzieht. Aber sicher nicht ideale Voraussetzungen und dass ihm stinkt, so als General wieder tätig zu sein, da kann man glaube ich nachvollziehen. Mm. Jetzt, wie reagiert der Welti auf das Rücktrittsschreiben?
Lass mich raten, er ist nicht begeistert.
Am 29. November bekommt der Herzog Antwort, dass sein Bericht in Bern eingegangen ist, aber zu seinem Rücktrittsschreiben bekommt er keine Antwort.
Wieder Ghosting-Taktik.
Und mit einer schwierigen Konsequenz, weil die Militärführung bleibt jetzt weiterhin im Unklaren. Und in einem recht gefährlichen Schwebezustand, weil der Herzog betrachtet sich als entlassen, unterschreibt auch Dokumente zum Beispiel nur noch als Oberst. Also für ihn ist eigentlich abgeschlossen. Für den Welti aber steht er weiterhin unter Waffen und ist eigentlich mit der Armeeführung betraut. Das heisst, je nachdem, was jetzt jenseits der Grenze passiert, muss man sich überlegen, ja, wer ist jetzt überhaupt zuständig. So geht das Jahr zu Ende. Und am 19. Dezember wird im Parlament dem Herzog sein Bericht jetzt heftig diskutiert teilweise. Der Welti nimmt den Herzog aber in Schutz. Auch wenn er da sich so auslässt, will der Welti am Herzog festhalten. Der Herzog leitet jetzt aber nochmal nach den Kritiken, die er auch mitbekommt, was da ihm im Parlament entgegenschlägt. Am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, wiederholt er sein Rücktrittsgesuch und schreibt jetzt auch dem Nationalratspräsident wegen seiner Entlassung. Man ist sich aber einig in Bern. Der Herzog muss umgestimmt werden. Dass man jetzt einen neuen General wählt, kommt nicht in Frage. Dass der Herzog in die Richtung kann gestimmt werden, liegt auch ein bisschen daran, wie jetzt die Öffentlichkeit reagiert. Weil sein Bericht gelangt jetzt auch in die Medien. Und in der Öffentlichkeit bekommt er viel Rückhalt. Er bekommt Zuschriften von Offizieren und aus der Bevölkerung, die ihm ihr Vertrauen ausdrücken. Und er ist tatsächlich sehr populär. Es mögen darum vielleicht auch die sein, die ihn dann noch wieder dazu bewegen, das Kommando offiziell zu übernehmen. Aber vor Weihnachten passiert nichts mehr. An der Parlamentssitzung gibt es immer noch keine Entscheidung. Das Parlament hält am Herzog fest und man geht in die Weihnachtspause ohne klare Armeeführung.
Hoffen wir einfach, dass in der Weihnachtspause nicht der Krieg an die Schweizer Grenze kommt.
Ja, man stellt sich noch vor, es ist grundsätzlich Kriegszeit, es ist Weihnachtspause und man weiss eigentlich nicht, was jetzt ist.
Hals- und Beinbruch.
Ja. Glücklicherweise meldet sich der Herzog dann am letzten Tag vom Jahr 1870 beim Nationalratspräsident Anderwert, dass er das Kommando behalten wird. Also entweder vielleicht das Zusprechen von seinen Freunden oder die Zuschrift aus der Bevölkerung mögen ihn da dazu bewegt zu haben. Wir haben seine Charakterisierung ja gehört. Nicht ein einfacher Charakter und einer, der festhält an seinen Entscheidungen, der sich vielleicht auch ein bisschen gerne da hofieren lässt. Die Übernahme auf Ende Jahr, die kommt nicht zu spät. Weil jenseits der Grenze hat sich wieder einiges da in diesem Krieg. Am 8. Dezember hat man Armee de l'Est, die Ostarmee oder eben umgangssprachlich die Bourbaki-Armee aus verschiedenen Truppenteilen gegründet auf Seite der Franzosen und sie hat den Auftrag gefasst, Belfort zwischen dem Jura und den Vogesen zurückzuerobern von den Deutschen. Die Truppen von den Deutschen bringen sich auf das aber auf einer Linie von Belfort bis Porrentruy in Stellung. Und die Kriegsfahr, die steigt wieder an der Schweizer Grenze. Weil man rechnet mit möglichen Umgehungsversuchen durch die Schweiz, um da den Durchbruch zu schaffen.
Ist Belfort dann irgendwie eine Festung oder ein Feld? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, Belfort ist eine befestigte Stadt gsi dort. Und in Bern kann man sich jetzt auch durchzuringen, trotz der Kosten wieder Truppen für den verstärkten Grenzschutz aufzubieten. Am 14. Januar macht das der Bundesrat und bietet mal den Stab von der 13. Infanteriebrigade mit 3 Bataillonen auf, sowie 2 Artilleriebatterien aus Zürich und dem Aargau. Am folgenden Tag trifft dann der Bourbaki auf die deutsche Front, am 15. Januar. Und in der Schlacht von Lisaine, wo die dort bis am 17. Januar tobt, werden ein Bourbaki seine Truppen zurückgeschlagen. Und sie ziehen sich jetzt, verfolgt von den deutschen Truppen, in den Raum von Pontarlier zurück, wo die deutschen Truppen immer mehr einen Ring um sie schliessen.
Das heisst, bei diesem Angriff haben die Franzosen von alleine die Neutralität der Schweiz respektiert.
Ja, das ist genau, nicht das Thema es ist nicht zu einer Umgehung gekommen, aber mit dieser Lage, die Armee, die jetzt bei Pontarlier oder im Raum Pontarlier gerade an der Schweizer Grenze beim Jura liegt, ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter, weil die Armee von Bourbaki hat eigentlich nur noch drei Optionen. Die erste wäre, einen Durchbruch zu wagen gegenüber dem deutschen Ring, der da um sie sich zuzieht. Das zweite wäre, dass sie zum Beispiel durchs Val de Joux nach Südfrankreich oder nach Frankreich marschieren, um sich wieder mit neuen französischen Verbänden zu stärken. Eine riesige Gefahr, weil das würde bedeuten, dass sie über das Schweizer Gebiet den Durchmarsch müssten erzwingen. Und das heisst Krieg.
Und es ist Winter.
Es ist Winter.
Auch nicht mega spassig, da irgendwie durch ein Tal sich zurückzuziehen.
Ja, und dann kommt noch dazu, dass das auch viele Freiregimenter sind, also freiwillige Verbände. Wie gut, dass sich die führen lassen, ist dann auch nochmal eine Frage. Also gibt es da vielleicht auch solche Armeeteile, die vielleicht da rogue gehen, die sich vielleicht dann auch in der Not im Winter in der Schweiz selber versorgen? Mhm. Ja, also tatsächlich eine Gefahr. Und die letzte Option, die sie hatten, ist, sich internieren zu lassen. Aber auch bei einer Internierung, also sich entwaffnen zu lassen und für den Rest des Konflikts in der Schweiz internieren zu lassen, auch das hat die Gefahr geborgen, dass die nachrückenden deutschen Truppen die Chance nutzen, die Ostarmee zu besiegen und dass sie die Neutralität der Schweiz dabei nicht respektieren. Die Ostarmee ist dann ein bisschen vom Pech verfolgt, weil am 26. Januar begeht der Charles-Denis Bourbaki einen Selbstmordversuch, der misslingt, aber er muss die Führung durch das abgeben an Justin Clinchamp, der jetzt dafür zuständig ist, das Schicksal von dieser Ostarmee zu entscheiden. In der Schweiz wiederum findet am Tag vom Rückzug, am 17. Januar, eine weitere Mobilisierung statt von Truppenteilen, zum Beispiel die Infanteriebataillon 17 und 15 aus dem Aargau, die eingezogen werden. Am 19. Januar, wo die Bourbaki-Armee auf dem Rückzug ist, übernimmt jetzt der Herzog wieder offiziell die Truppenführung im Feld. Er lässt seinen Stab auf Delemont verlegen und von dort dann weiter auf Neuenburg, wo er in idealer Position ist, weil von Neuenburg auf Pontarlier die einzige Eisenbahnverbindung ist. Mhm. Also, wo er auch schnell in Aktionsraum könnte verschieben. Mhm. Er macht in Bern weiterhin Druck, um weitere Truppen aufzubieten, weil im Ernstfall müsste die Schweizer Armee einerseits die Franzosen entwaffnen, andererseits auch vielleicht einen deutschen Angriff, ein Nachstellen abwehren. Und es verdichtet sich auch Bericht, eben, dass die Ostarmee wirklich an die Schweizer Grenze abgedrängt werden soll. Es zeichnet sich ab, dass als möglicher Übertrittsort Les Verrières, wo wir in unserer Vorschau schon waren, in Frage kommen, aber auch Valorbe und Saint-Croix, also nicht nur ein Ort, sondern wirklich entlang der Grenze mehrere Orte, wo man müsste können überwachen und schützen. Der Herzog, der ist mittlerweile so weit, dass er nicht mehr auf das Okay aus Bern wartet, sondern er fährt jetzt auch eigenmächtig Truppen aufzubieten, zum Beispiel aus der Watt, weil immer noch die Unsicherheit besteht, dass die überhaupt rechtzeitig im entscheidenden Moment auch schon an der Grenze sind. Bern gibt dann immerhin im Nachgang dann noch ihre Zustimmung. Also auch ihnen ist bewusst, dass man jetzt da vielleicht ein bisschen muss schauen muss, dass man überhaupt genug Leute an der Front hat, wenn etwas passiert. Der Herzog hat mit dem jetzt etwa 20'000 Soldaten an der Grenze. Es gibt verschiedene Schätzungen, so zwischen 19'500 bis 21'000. Sind nur halb so viel, wie im Sommer 1870 mal ausgehoben worden sind. Denen gegenüber stehen deutsche und französische Verbände von insgesamt etwa 250'000 Soldaten. Mhm. Also ein grosses Missverhältnis kann man sich vorstellen. Und wenn die sich nicht friedlich verhalten, dann werden auch 20'000 Soldaten an der Schweizer Grenze wahrscheinlich nicht lange. Dann am 28. Januar gibt es plötzlich gemischte Nachrichten. Der Herzog erfährt vom Selbstmordversuch vom General Bourbaki. Gleichzeitig gibt es auch Erleichterung, weil Frankreich und Deutschland haben einen Waffenstillstand beschlossen.
Okay, Glück gehabt.
In Bern sofortige Reaktion, wir können unsere Truppen abziehen und entlassen. Wir müssen ja immer noch daran denken, das kostet ja die 100'000. Mhm. Jetzt nicht im Ganzen so viel wie im Sommer, aber kostet immer noch viel. Der Herzog ist nach wie vor kritisch, dass das alles friedlich abgeht, weil die Verbände der Bourbaki-Armee, die zeigen auch Auflösungserscheinungen, also Desertionen. Es gibt eben die Freiregimenter, die auch teilweise nicht mehr gleich unter Kontrolle sind. Und vor allem liegen ja die Ostarmee immer noch im Rumpontagli, also immer noch direkt an der Schweizer Grenze. Der Herzog geht darum auf Les Verrières, wo er am 29. Januar eintrifft und sich mal privat bei einem Kaufmann einquartieren lässt. Und jetzt wird es abenteuerlich. Am 30. Januar schickt der Herzog eine Delegation auf Pontarlier, um sich die Situation und den Zustand der Truppen dort berichten zu lassen und auch, wie der Waffenstillstand eingehalten wird. Seine Emissäre erleben dort recht Schlimmes, also desolate Zustände. Die abgekämpften Soldaten sind dort lagert auf der Strasse im vollgestopften Bahnhof. Hunger, überall Urin und Kot und Verletzte. Die Menschen besteigen teilweise die letzten Züge ins Innere von Frankreich, um der Situation entzukommen. Es gibt sogar schon eine Zugkomposition mit Verwundeten, die auch ansteckende Krankheiten haben, auf dem Weg in die Schweiz. Also die Truppe tut ihre Kranken in die Schweiz evakuieren und schickt den schon los, auch ohne Sanitätspersonal. Also man bekommt da eine Zugladung mit Kranken, wo man dann selber muss schauen muss, was man mit denen macht. Und im Hauptquartier erfährt die Schweizer Delegation vom Clinchamp, dass der Waffenstillstand, der geschlossen worden ist, offenbar nicht gilt für die Ostarmee.
Mhm. Wieso nicht?
Also die sind ausgenommen worden.
Ja.
Der deutsche Cordon, also der Einschluss, zieht sich jetzt weiter zu und der Clinchamp hat sich dazu entschlossen, dass er Truppen will in die Schweiz übertreten lassen. Zuerst Kriegskasse und nachher die Artillerie und die kranken Soldaten und dann alle anderen. Mhm. Und wir reden von Truppen von rund 87'000 Mann. Mhm. Zurück in Les Verrières berichtet die Delegation dem Herzog. Er ist einverstanden mit dem Übertritt von der Ostarmee, geht auf Neuenburg, wo er vom Bundesrat dann Nachricht bekommt, er müsse seine eigenen Truppen jetzt entlassen. Weil es ist ja der Waffenstillstand geschlossen worden. Der Herzog reagiert, beschreibt dem Welti die Lage in Pontarlier und der Welti erfährt dann auch aus Berlin, dass die Ostarmee aus dem Waffenstillstand ausgenommen ist und lässt jetzt darum auch den Herzog gewähren und seine Truppen im Feld. In Les Verrières, wo der Übertritt erwartet wird, hat der Herzog etwa 2'500 Mann gegenüber den rund 87'000 Franzosen und nochmal so vielen Deutschen, die möglicherweise dort nachdrängen. Mhm.
Also um es ein bisschen verbildlichen, so ein kleines Bauerndorf.
Genau. Der Herzog will darum jetzt möglichst schnell wieder von Neuenburg auf Les Verrières, wo er jetzt auch mit dem Übertritt bald rechnet. Als er am 31. Januar will den Zug besteigen in Neuenburg, gibt es eine Panne. Er hat eigentlich geplant, am frühen Abend in Les Verrières zu sein, um die Aufstellung der bereitstehenden Soldaten zu inspizieren. Aber es ist keine Lokomotive vorhanden in Neuenburg. Das Problem ist, obwohl es eigentlich nur eine Verbindung gibt von Neuenburg auf Pontarlier, von der Bahngesellschaft Franco-Suisse, die die betreibt, muss jetzt zuerst ein Loki bei der Gesellschaft Suisse Occidentale mit Sitz in Lausanne ausgeliehen werden. Und die trifft dann erst um 6:45 Uhr abends in Neuenburg ein und braucht jetzt auch nochmal 5 Stunden bis Les Verrières. Mhm. Also du siehst, eine Bahnsituation in der Schweiz war damals noch alles andere als einfach gewesen mit einer SBB, sondern mit vielen kleinen Privatbahnen. Mhm. Und in so einer Situation ist schon noch erstaunlich, dass das nicht parat ist, denkt man, oder? Das ist natürlich auch für den Herzog wieder sehr unangenehm, weil der Herzog hat in seinem Sommerbericht die Bahn auch kritisiert und wie das organisiert ist. Und jetzt verhindert die sogar nochmal, dass er da direkt ab Front zurück kann. Mhm. Wieder so vielleicht ein Tröpfchen mehr auf die schwierige, angespannte Situation zwischen dem und dem Welti. Der Welti wiederum sagt, das sei nicht seine Zuständigkeit, für die Privatbahnen zu sorgen. Das heisst, der Herzog ist jetzt tatsächlich am 1. Januar nach Mitternacht wieder in Le Verrier und um 1:30 in der Nacht ist er dann fang im Bett, wo er kurz hinlegen kann. In der Nacht trifft dann aber ein Bote vom Glanchon beim Herzog ein, um jetzt die Internierung noch zu verhandeln. Mhm. Die ist ja einfach mal abgeklärt, ob das überhaupt möglich ist. Das Problem ist aber wiederum, der Emissär hat keine Vollmachten. Das heisst, er muss zuerst nochmal zurückreiten auf Pontarlier und dann ist er etwa am 4:30 in der Morgenstunde wieder zurück mit seinen Vollmachten, um die Internierung mit dem Herzog zu verhandeln. Da gibt es verschiedene Sachen, wo man noch darüber streiten muss, zum Beispiel auch, was mit den Rössern ist. Der Herzog hat die eigentlich nach dem Übertritt versteigern lassen. Die Franzosen wollen sie aber zurück nach dem Kriegsende, also auch die darf man nicht einfach verkaufen.
Und diesen Rössern ist wahrscheinlich auch nicht gerade rosig gegangen?
Nein. Die Vereinbarung, wo man dann darauf gekommen ist, ist, dass die französische Armee darum bittet, das Schweizer Gebiet betreten zu können, dass sie müssen Waffen, Ausrüstung und Munition beim Übertritt ablegen, dass man die Waffen und Ausrüstungsgegenstände und Munition bis zum Friedensschluss und bis zur endgültigen Regelung der Auslagen, die die Schweiz durch das hat, aufbewahrt werden und nachher zurück an Frankreich gegeben werden, dass der Wagen mit der Kriegskasse und der Feldpost die Eidgenossenschaft bekommt, um die Auslagen zu verrechnen, die ihr jetzt werden entstehen für die Internierung. Etwas noch, die Schweiz behaltet sich das Recht vor, den Internierungsort zu bestimmen, wo dann die Leute untergebracht werden sollen für den Rest des Krieges. Der Emissär der Franzosen wird wieder zur Grenze begleitet, wo der Glanchon, der Kommandant der Bourbaki-Armee, wartet, weil der muss ja auch noch zuerst den Vertrag unterschreiben. Der Glanchon unterzeichnet das eine Exemplar, behaltet es und das andere schickt er dann wieder dem Herzog zurück. Und in dem Moment, wo der Emissär mit der Bestätigung zurückreitet, fangen jetzt auch die französischen Soldaten die Grenze überschreiten. Mhm. Der Herzog in dieser Zeit hat Truppen sammeln lassen, die wenigen, die er hat, und Tagwachblasen. Jetzt kommt aber wieder ein Problem. Er hat eigentlich nur noch eine kümmerliche Zahl, die jetzt vor ihm steht in den Morgenstunden vom 1. Februar, nämlich 3 Kompanien. Die anderen Truppenteile, die sind am Vorabend vom Divisionskommandant Bonton in ihre Nachtquartier geschickt worden, weil der damit gerechnet hat, dass jetzt nichts mehr passiert, gerade in der nächsten. Und die Nachtquartier sind teilweise 4-8 Kilometer von Le Verrier entfernt gewesen. Also die sind gar nicht einsatzbereit und vor Ort gewesen. Das heisst, der Herzog steht jetzt da mit 3 kleinen Kompanien in Le Verrier und wartet auf die zu internierenden Franzosen.
Das klingt schon alles sehr chaotisch. Also auch so Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern der Armee. Am Anfang hast du noch gesagt, eben irgendwie ein Zugwaggon, wo zu spät kommt. Irgendwie hat das alles nicht so richtig funktioniert, wie man sich so eine Armee vorstellt.
Ja, also vor allem, wenn man heute denkt, heutige Kommunikationsmittel, das wäre ja schnell wahrscheinlich geregelt, schnell da die Verträge hin und her und wie viel das braucht. Man darf nicht vergessen, eben, es ist ja kein Waffenstillstand, das heisst, die deutschen Truppen und die in Pontarlier und im Umgebung liegenden französischen Soldaten, die führen noch Gefecht. Also die sind einerseits ihren Rückzug über Grenzen, die Internierung am Vorbereiten und müssen gleichzeitig sich noch verteidigen. Was jetzt passiert, ist dir aus der Vorschau bekannt und ist auch im Bourbaki-Panorama in Luzern gesehen. Während 3 Tage und 2 Nächte überschreiten jetzt die französischen Soldaten bei Le Verrier, bei Valorbe und Aubersson die Grenze in die Schweiz. Die NZZ hat einen Journalist geschickt, der Offizier war, und der hat dann auch berichtet, ich tue das da schnell vorlesen. Seit 3 Tagen bietet sich uns das schreckliche Schauspiel einer Armee in Déroute. Seit dem 1. Februar früh zog die Tät der französischen Artilleriekolonne langsam das Travertal entlang. Kanonen, Gaissons, Fourgons, Mitrailleusen rollten und rollen noch immer mit dumpfem Lärm auf der bodenlosen Straße, mühsam geschleppt von Kleppern, welche kaum mehr den Schatten von Pferden hatten und deren erloschenes Feuer fort und fort durch die Füße und Sporen wachgerufen werden musste. Von Zeit zu Zeit stürzt eines dieser armen Tiere nieder. Dann nimmt man ihm Geschirr und Sattel und lässt es am Boden der Straße verenden. Die Mannschaft, schwarz von Pulver und Schmutz, mager, elend, sieht kaum kräftiger aus als ihre Pferde und stille ziehen sie den Weg, den die Vorausgegangenen ihnen gebahnt haben. Ich springe jetzt noch ein bisschen. Wir hatten hier gestern Abend 5.000 bis 6.000 Mann und 600 Pferde zu logieren. Selbstverständlich ist es unmöglich, eine solche Masse unter Dach zu bringen und es mussten daher Biwaks organisiert werden. Wir führten diese armen Teufel auf eine kleine Ebene, geschützt durch den Bahndamm, aber von 1,5 Fuß hohem Schnee bedeckt. Da bildeten sich Gruppen von 8 oder 10 Mann, hüllten Löcher in den Schnee, zündeten ihre Feuer an und richteten sich für die Nacht ein. Um 0:30 Uhr nachts visitierte ich diese Biwaks im Detail. Nichts ist herzzerreißender wie ein solcher Anblick. Die große Mehrzahl der Soldaten hat Anfälle von trockenem Husten, welche eine Musik peinlichster Art bilden. Wie fürchterlich mussten die früheren Leiden dieser Leute sein, dass sie jetzt über eine so schreckliche Nacht noch froh sind? Wer das Gemälde, das wir nun seit 3 Tagen vor Augen haben, nicht gesehen, kann sich dasselbe nicht vorstellen. Und wer es gesehen, wird es in seinem Leben nicht wieder vergessen.
Ja, es klingt wirklich sehr schlimm. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, es sind ja auch Zeiten, wo so die ersten industriellen Waffen verwendet worden sind. Es gibt ja auch einen Bericht von Henri Dunant, wo er beschreibt, wie schlimm als so ein moderner Krieg ausgesehen hat und die Verletzungen von den Soldaten so schlimm, wie man es vorher noch nie gekannt hat, gewesen sind. Und ja, es kommt in diesem Bericht ein bisschen über, sodass der Schrecken vom Krieg, wo irgendwie, ja, doch irgendwie eine Neuheit gewesen ist für viele. Und ja, dann kommen natürlich noch Krankheiten dazu und die Kälte vom Winter und alles.
Ja, und die schlechte Versorgung, also der Zustand ist wirklich desolat. Und mich erinnert jetzt auch die Beschreibung von dem Journalist wieder an das Bild vom Edouard Gastre. Also was er da sagt, von das Gemälde, wo man da sieht, das wird man nicht mehr vergessen. Wenn man das Bild vom Edouard Gastre, das Bourbaki-Panorama anschaut, sieht das ziemlich so aus, was er dort da gezeichnet hat. Es klingt jetzt auch grundsätzlich sehr geordnet und am Schluss denkt man so ein bisschen, zum Glück geht es für die Schweiz auch gut aus, weil es kommt ja jetzt nicht zum Kampf. Tatsächlich wird auch der Übertritt von der deutschen Truppe respektiert und es gibt kein Nachstellen. Es gibt aber auch immer wieder durchaus Zwischenfälle, dass zum Beispiel französische Freischärler, ich habe ja gesagt, das sind nicht nur die regulär ausgehobenen Truppen, sondern auch so Freikompanien, die mitkämpfen, die haben sich zum Beispiel abgesetzt und überfallen Deutsche, wo sie dann den Schweizer wollen zuführen an der Grenze zur Internierung. Die werden dann aber auch von den Schweizer Soldaten festgenommen. Mhm. Aber auch das sind natürlich wieder so Momente an den Truppenteilen, wo vielleicht nicht sich an alles halten, wo in der Abmachung ist, wo immer wieder kann gleich noch eskalieren lassen. Oder gewisse Truppenteile von der Bourbaki-Armee, wo der Entscheid von der Internierung und von den Bedingungen eben zum Beispiel sich entwaffnen lassen, nicht gleich respektieren, wo natürlich auch ein Spannungsmoment geben, wenn du musst als Offizier deinen Säbel abgeben oder dass man dann das nicht mit sich geschehen lässt.
Vor allem, wenn im Rücken immer noch Kriegshandlungen stattfinden.
Genau, also eben, man muss auch sehen, die Verhandlungen finden statt, während eigentlich die Bourbaki-Armee sich auch noch teilweise verteidigen muss. Mhm. Die Geschichte von dieser Folge ist damit eigentlich langsam am Ende. Ich habe dir jetzt erzählt, vom Ausbruch von dem deutsch-französischen Krieg, was das in der Schweiz bedeutet hat, auch wie die Monate vor der Internierung verlaufen sind und mit was für Herausforderungen die Schweizer Armee, der Herzog, aber auch der Emil Velti als Bundesrat konfrontiert sind. Und mein Eindruck ist schon auch so, man war nicht so gut vorbereitet gewesen, wie man das vielleicht hätte können, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, ich finde das, was du ganz am Anfang erzählt hast, auch noch witzig. Dass, also ich habe das nicht gewusst, auch dass sich die Leute, der General und der Bundesrat oder der künftige General und der Bundesrat in Aarau getroffen haben. Mhm. Und dass ja durch das Aarau doch wieder mal eine recht zentrale Rolle gespielt hat. Auch wenn es nur der Anfang war von dieser Fehde zwischen Velti und dem Herzog.
Mhm. Also es kommen recht wichtige Leute aus Aarau oder haben mit Aarau zu tun. Der Velti ist in dem Sinn Zurzacher. Ist aber da in die Schule und hat auch ein Denkmal in Aarau bekommen. Jemand, den ich jetzt noch ein bisschen vergessen habe, ist der Emil Rotblitz, Chef Operationen von Hans Herzog. Er war zwar in dieser Zeit an der Seite des Herzogs, wo der Grenzübertritt stattfindet, aber nicht. Er ist in Aarau krank im Bett gelegen und hat nicht vor Ort sein. Er schreibt aber über den Moment: Ich war natürlich den Nachrichten aus dem Feld mit großer Spannung gefolgt. Die Truppen blieben mir viel zu lang bei Pruntrut. Ich sah in meiner Fantasie die Franzosen im Rückgang längst unserer Grenzen durch den Flankenstoß der Deutschen in die Schweiz gedrängt und bei uns fast keine Truppen zu deren Empfang bereit. Mit schmerzhaft zitternder Hand schrieb ich dem General die Linien: Marschiere so rasch als möglich links ab, sonst kommt ihr zu spät. In seiner Erinnerung da im Fiebertraum im Bett, wo er sich noch aufrafft, dem Herzog auch noch Tipps zu geben, wie er sich zu verhalten hat bei dem bevorstehenden Internierungsfall. Mhm. Und übrigens, was ich jetzt in dieser Episode von dem Vertragsunterzeichnen nicht speziell erwähnt habe, in der Vorschau habe ich ja das Bourbaki-Panorama ein bisschen beschrieben. Und auf dem Bild sieht man den Herzog, wie er im Glaschon die Hand reicht auf dem Pferd, während gleichzeitig die Truppen den Grenzübertritt machen. Also du siehst, der Eduard Gastr hat sich bei seinem Gemälde nicht ganz an die historischen Begebenheiten gehalten.
Mhm. Wäre auch ein bisschen schwierig gewesen, das Chaos, das Verhandlungschaos malerisch darzustellen.
Das stimmt, ja. Und man hat ja auch ein bisschen die Leute inszenieren, die da Entscheidungsträger gewesen sind. Mm. Was folgt jetzt, Manuel? Das wartet jetzt auf dich, weil mit dem Übertritt bietet sich ein viel grösseres Problem. Was ist nämlich jetzt mit diesen rund 87'000 Mann, die plötzlich in der Schweiz sind? Man fährt sofort an, eine Zuteilung von diesen Bourbaki-Soldaten ausfertigen auf die verschiedenen Kantone. Bern zum Beispiel soll am meisten aufnehmen, Zürich 11'000 und der Aargau kommt schon auf dem dritten Platz mit 8'800 Internierten, die ihm zugewiesen werden zur Versorgung. Solothurn, so als Vergleich, hat zum Beispiel nur 3'000. Mm. Da würde ich jetzt auch aufhören zu erzählen, weil die Unterbringung und was mit diesen Bourbaki-Soldaten passiert, insbesondere in Aarau, wie die da leben, wie es denen geht und was Aarau von denen gehabt hat, das wirst du uns in der nächsten Folge dann erzählen. Die nächste Folge werdet ihr hören am letzten Montag vom Februar, am Abend um 6 Uhr auf Radio Kanal K. Wenn ihr uns Feedback, Rückmeldungen, Wünsche oder weitere Inputs geben oder auch Lob, macht das an die E-Mail-Adresse geschichten.aus.aarau@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram @geschichtenausaarau-podcast. Danke vielmals.
Ja, und damit verabschieden wir uns bei euch. Danke vielmals für die Geschichte, Simon. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen und ciao, Manuel. Ich freue mich auf deine.